Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wie du vielleicht weißt, haben wir bei Morefire eine Kneipe im Büro. Dort an der Theke drehen wir den Morefire Kneipentalk. Das ist ein Interviewformat für YouTube, bei dem ich mit spannenden Gästen über unterschiedlichste Themen spreche. Genau wie hier im Podcast, nur halt mit einer Kamera dabei und auch Kölsch auf der Theke. Im aktuellen Kneipentalk haben wir mit dem Thema Social Ads eines, das gerade extrem aktuell ist. Denn bei vielen Marketingabteilungen ergibt sich jetzt die Herausforderung bei der Kampagnenplanung. Also wie viel soll an Budget in welches Social Network investiert werden? So, wie können die Marketingabteilungen schnell auf Veränderungen der Marktlage reagieren? Und was gibt es sonst noch an wichtigen aktuellen Entwicklungen innerhalb der einzelnen Social Networks, an neuen Möglichkeiten etc.? Da diese Fragen drängen, denn das Weihnachtsgeschäft und auch solche Events wie Black Friday stehen vor der Tür, haben wir einen Kneipentalk dazu gemacht und diesen veröffentlichen wir jetzt auch hier als Podcast. So, wenn du mal die Kneipe sehen willst, den Link zu dem Video findest du in den Shownotes. Jetzt aber genug der Vorrede, springen wir direkt rein an die Theke in den Kneipentalk. Viel Spaß damit.
Morefire Kneipentalk. Heute spannendes, wichtiges, extrem dringendes Thema. Social Ads 2022 und Perspektive 2023. Wir haben zu viele Kanäle, zu viele Netzwerke, wir haben zu viele Möglichkeiten gefühlt vielleicht. So, was packe ich auf die Agenda, was wirklich wichtig ist? Wie sorge ich dafür, dass ich bei TikTok, Instagram, Facebook etc. wirklich aktiv und erfolgreich bin? Dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast an die Theke geholt. Und zwar jemand, der sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat. Was sind so die großen Themen bei Social Ads in den nächsten Monaten? Denn der Jan Stranghöner ist da.
So. Hallo zusammen. Es ist das dritte Mal, dass ich bei euch sein darf. Jedes Mal eine Ehre. Die letzten zwei Male waren so knapp hintereinander. Der letzte liegt jetzt schon mehr als zwei Jahre zurück. Wurde Zeit, dass wir sprechen.
Dringend Zeit. Also insofern, für alle, die uns im Podcast jetzt hören, wir trinken jetzt gerade ein Bier darauf. Schön, dass du wieder da bist.
Das gilt schon als ASMR wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. So, warum ist der Jan der perfekte Gast für dieses Thema? Warum ist das Thema so wichtig? Also, erster Punkt. Jan und die Nerds veranstalten das Social Ads Camp im September, Mitte September.
Ads Camp, 19.09. im Hilton in Köln.
Wunderbar. Und dementsprechend hat der Jan sich mit der Agenda beschäftigt. Und dann dachte ich, ist doch das Einfachste. Er hat sich überlegt, was muss auf so eine Konferenzagenda drauf. Das ist ja das, was ihr für die relevantesten Themen haltet. Und zweitens, warum ist das Thema wichtig? So Q4 und im E-Commerce das berühmte Q5. Also alles, was so nach dem Weihnachtsgeschäft dann irgendwie kommt, steht vor der Tür. Dazu haben wir noch sehr, sag ich mal, anspruchsvolle Zeiten drumherum und dementsprechend sollten wir da mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Also, Jan, legen wir los.
Lass uns loslegen.
Also, was sind die wichtigsten Netzwerke? Welche müssen wir uns generell erstmal anschauen aktuell?
Guck dir an, wo deine Leute sind, was deine Zielstellung ist. Die Herausforderung ist so ein bisschen wie in der Großraumdisco, ne? Du kommst rein und weißt nicht, in welchen Raum du gehen sollst, ne? Also, hör zu, wo wird über dich gesprochen? Wo sind die Leute, mit denen du eventuell sprechen möchtest, wo möchtest du sichtbar sein? Die Möglichkeiten sind halt, schaff eine Komplexität. Ich denke an einer Plattform wie Facebook oder der Meta-Plattform mit den Produkten Facebook und Instagram, führt im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so wirklich einen Weg dran vorbei, Status quo. Aber es gibt natürlich andere Spieler im Markt. Ein TikTok ist, was die Nutzungszeit angeht, extrem gewachsen. Wir sehen da sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnisse. Also es ist so das Facebook von vor 6 Jahren, wenn man sich so die Preisniveaus anguckt. Aber auch ein Pinterest kann voll sinnvoll sein, ne? Also wenn du jetzt in einem Bereich bist, wo du weißt, hey, ganz ehrlich, da ist die Nische, da sind die Leute, die über die Themen sprechen. Ich habe die Möglichkeiten, dort sichtbar zu sein, mit meiner Marke aufzutauchen. Dann ist das auf jeden Fall in der Kanalauswahl primär die Frage, die ich mir stellen muss. Die Komplexität für ein Unternehmen ist natürlich auch damit verbunden, dass man sagt, haben wir schon immer so gemacht? Deswegen dieses Bewertungsthema, so funktioniert das eigentlich? Wir haben irgendwie mal Facebook gestartet, dann Insta dazugenommen. Warum sollen wir jetzt noch TikTok nehmen? Meiner Meinung nach ist dieses Thema, was machen wir da eigentlich und was zahlt wirklich auf unser Geschäft ein, immer noch eine Frage, die viele Unternehmen nicht beantworten können. Und dementsprechend fällt dann auch die Entscheidung für oder gegen einen Kanal deutlich langsamer oder schwerfälliger, als sie eigentlich fallen könnte.
Du hast jetzt gerade die großen B2C-Plattformen genannt, also Facebook, Insta, TikTok. Das sind ja so die relevantesten. Wie siehst du im B2B-Bereich? Gibt es neben LinkedIn irgendwas, was ich unbedingt noch auf der Agenda haben musste?
Naja, viele B2B-Unternehmen sagen, ja, okay, ich muss jetzt auf LinkedIn gehen, aber Lead-Generierung funktioniert auch auf TikTok, ne? Es ist halt genauso diese Fragestellung, ist das jetzt, wenn wir gleich auf die Konferenz zu sprechen kommen, ist das ein B2C-Liner? Line-Up oder ein B2B-Line-Up. Diese Themen sind für B2C und B2B relevant, weil es darum geht, wie kann ich das bestmögliche Ergebnis aus der Plattform rausholen. Solange die Leute da sind, die am Ende meine potenziellen Kunden sind oder Auftraggeber, dann ist das eine Plattform, auf die ich zurückgreifen sollte. Und wenn Lead-Generierung auf TikTok oder Facebook funktioniert, dann ist neben LinkedIn im Bereich B2B diese beiden Plattformen auf jeden Fall irgendwie mal im Hinterkopf zu behalten oder auszuprobieren oder auch mal auszuloten, was geht eigentlich.
Also für die B2B-Unternehmen auf die B2C-Plattform zu gehen, total sinnvoll aus verschiedensten Gründen, auch mit Ads, nicht nur organic. Als B2C-Unternehmen auf B2B-Plattform zu gehen, kann aus unterschiedlichen Gründen organisch Sinn machen, paid wahrscheinlich eher schwieriger.
Wenn man es sich leisten kann.
Klickpreisentwicklung so im Social-Ads-Bereich. Du hast ja gerade schon gesagt, TikTok ist ein bisschen wie Facebook vor ein paar Jahren. Kannst du da mal so einen kurzen Abriss geben?
Die Plattformen als solche sind ja eigentlich gar nicht so komplex. Ne? Man spricht ja häufig von Algorithmen und was ist da irgendwie der neueste Hack und Tipp und Trick und bla. Aber das Geschäftsmodell ist ja eigentlich das Ausspielen von Ad-Impressions. Ja. So, und wenn du halt siehst, da ist eine Plattform, die stark wächst im deutschsprachigen Raum wie TikTok, meist runtergeladenste App in den App-Stores seit, keine Ahnung, ne, Anfang von Covid so. Und wir haben Zahlen zur Nutzungszeit, dann ist der Rückschluss relativ einfach. Immer mehr Leute auf der Plattform verbringen immer mehr Zeit, heißt, sie erzeugen immer mehr AIs, Ad-Impressions. Und wenn ich halt ein System habe, was sehr aufmerksamkeitsstark ist, wo Leute viel Zeit verbringen, wo sehr viele Ad-Impressions erzeugt, dann ist das Inventar, was ich buchen kann, eigentlich ganz lukrativ, weil vielleicht sind noch nicht meine Wettbewerber da und irgendwie versucht TikTok das ja dann zu füllen in dem Fall. Also da haben wir CPM-Preise, die halt deutlich niedriger sind als die auf Facebook. Auch Facebook ist jetzt im Vergleich zu den klassischen Marketingkanälen, die man vielleicht bedient wie Out-of-Home, Fernsehen und Radio, immer noch deutlich günstiger. Aber es hat halt eine Frage oder ist verbunden mit der Frage, wie viel Inventar habe ich zur Verfügung oder die Plattform, wie kann sie Werbung ausspielen? Und TikTok hat einfach unfassbar viel Werbeinventar zur Verfügung, weil viele Leute viel Zeit dort verbringen.
Meta bleibt relevant.
Ja.
Du hast auch gerade schon gesagt, man kommt irgendwie nicht dran vorbei. Der Abgesang auf Facebook ist riesig und da sind ja irgendwie, ne, wie wir am Anfang bei TikTok waren nur die Kinder und Facebook sind jetzt nur noch die alten Säcke.
Das sagen halt die, die sich positionieren müssen für ein Thema. Ne? Das sage ich halt häufig auch, wenn ich Seminare gebe und mit diesen Fragen konfrontiert werde. Natürlich ist das eine Meinung und man muss verstehen, warum diese Person diese Meinung vertritt. Und wenn jemand sagt, dass Facebook tot ist, dann hat er vermutlich eine eigene Agenda, die er verfolgt und die muss man verstehen und dann muss man diese Aussage in den Kontext einordnen. Wenn ich das nicht tue, dann wird es halt schwierig und dann ist es halt so Clickbaiting, ne?
Ja, und auf Basis von Meinung, Kanalauswahl im Marketing zu machen, war noch nie eine gute Idee.
Ja, die Maren aus unserem Team sagt ja immer, ne, Bauchgefühl ist keine Skalierungsgrundlage und leider ist halt häufig Bauchgefühl noch eine Entscheidung für oder gegen eine Maßnahme und wir arbeiten sehr daran, dass das anders wird.
Ja, Bauchgefühl ist ein guter Indikator, ob ich was teste, oder so für, könnte was gehen, dafür kann ich es testen, aber ob ich das dann wirklich dann all in gehe, das sollte dann datenbasiert dann doch sein. Ja, voll. Thema Daten.
Ja.
Ich habe mir die Agenda vom Adscamp angeschaut. Da war ganz oft das Wort Creative drin zu sehen. Also wie hier nicht mehr Automatisierung und Daten und Skalierung, sondern ich konzentriere mich jetzt auf Creatives oder wie kommt es dazu?
Das Adscamp ist ja eine Fachkonferenz, ne? So, und wir als Nerds sind natürlich im täglichen operativen Doing, wie man so schön sagt, sehr nah an den Themen, die funktionieren. Ja. Natürlich ist sowas wie Automatisierung, an welchem Arbeitsprozess kann ich mir Zeit ersparen oder das Thema, welche Daten habe ich überhaupt noch in der Analyse? Themen, die ich in meinem täglichen Arbeiten brauche. Und ich muss das Handwerk beherrschen. Aber ich muss die Zeit, die ich am Tag zur Verfügung habe, auf das legen, wo ich den größten Output generieren kann. Das ist so unsere These. Und wir gehen als Nerds in der Regel hin, gucken uns die Agenda an, was sind die Themen, wer kann darüber sprechen und versuchen dann auch die Talks aufeinander aufzubauen. Also jeder, der auf adscamp.de sich einmal die Agenda anguckt, da kommen noch ein paar Agenda-Punkte jetzt die nächsten Tage dazu, weil wir es ja so ein bisschen, ne, Spannungsbogen aufbauen wollen, der sieht, dass das eigentlich einen roten Faden hat. Ne? Es gibt so einen generellen Überblick über was geht nicht, welche Disziplinen habe ich vielleicht als Marketer aktuell noch nicht auf dem Schirm, muss ich aber auf dem Schirm haben, Thema Neuromarketing, Automatisierung, API-Schnittstellen. Dieser ganze Themenblock, den wir da aufgebaut haben, der baut inhaltlich aufeinander auf, setzt aber natürlich auch voraus, dass ich schon Grundkenntnisse habe. Wir werden keinen Talk haben, der jetzt generell die Tracking-Möglichkeiten auf einer Plattform erklärt, weil wir voraussetzen, dass die Menschen, die da sind, sich inhaltlich schon damit beschäftigt haben. Es gibt Hygienethemen, grundlegende Themen, die muss ich beherrschen. Das, wo ich meinen Fokus drauf lege oder legen muss, ist unserer Erfahrung nach aktuell das Thema, mit welcher Botschaft, mit welcher Aufbereitung, mit welchen Werbemitteln kriege ich diesen doofen Daumen von den Nutzern zum Stoppen? Und wie kann ich einfach mit dem Geld, was ich ausgebe, auf Metriken wie CTR und ne, dieses ganze Thema, wie hole ich die Leute ab, wo hole ich die Leute hin, wie kriege ich das Volumen gesteigert in meinen Shop, in meine Lead-Formulare, in meinen Laden. Das sind ja nicht nur E-Com-Themen, die da irgendwie relevant sind. Da haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht.
Ja, ja, das ist genau der Grund, warum ich jetzt sage, also mir ging es jetzt nicht darum, das Konferenzprogramm hier zu pitchen im Podcast und im Video, sondern es ging mir in erster Linie darum, einfach zu verstehen, wie empfiehlt ihr den Unternehmen, die Prioritäten zu setzen? Und dann ist das Thema Kanalauswahl, natürlich. Das gehört mit dazu. Aber dann halt eben auch, wo stecke ich meine Energie rein? Ist es halt irgendwie versucht, das noch mehr zu automatisieren? Da ist man eigentlich schon auf einem ziemlich hohen Level. Und dann der nächste Punkt natürlich das Thema, wie kriege ich diese Botschaften so in die Köpfe von den Leuten reingetackert, damit sie das machen, was wir wollen.
Ja, und man darf ja auch nicht vernachlässigen, diese Plattformen entwickeln sich ja auch alle weiter. Ne? Also ich glaube, es gibt so eine Zahl, ein Drittel der Menschen bei Facebook beschäftigen sich mit AI und KI und so. Ne? Und das ist halt einfach ein System, wo man sagen muss, okay, kompetitiv im Markt gesehen, konkurrieren vielleicht TikTok mit Facebook und Instagram nicht gerade nur um die Nutzungszeit, sondern auch, wer hat die beste Bilderkennung, wer hat die beste Videoerkennung. Weil das, was wir sehen im Markt, und das ist das, wo wir die Kunden versuchen hinzuführen, ist halt nicht mehr dieses, mit wem bin ich verbunden und was hat darauf Auswirkungen, welchen Inhalt ich sehe, sondern das, was du dir anguckst, sagt der Maschine, was dich interessiert. Wenn ich mich länger mit einem Thema beschäftige, sehe ich mehr von diesen Inhalten. Das ist der TikTok-Algorithmus. Nach den Quartalszahlen jetzt, die nicht so gut waren für Meta, hat Meta natürlich auch gesagt, hey, wir müssen dahin, wir müssen den Leuten mehr Inhalte vorschlagen. Das heißt, ihr seht halt zukünftig gar nicht mehr Inhalt zwingend von Seiten, denen ihr folgt oder die ihr abonniert habt, sondern diese Maschine wird gefüttert mit Signalen und dementsprechend bekommt ihr Content. Wir sagen dann immer vom Social Graph zum Content Graph und den muss ich bedienen können, sowohl organisch als auch paid. Es reicht nicht, irgendwie mein Produkt irgendwie auf einem Freisteller mit einem Preis zu zeigen, sondern ich muss einen Kontext geben, ich muss Gesichter zeigen, ich muss das Produkt in der Anwendung zeigen. Dann sind wir beim Thema Bewegtbild. Und Bewegtbild funktioniert halt auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Formaten. Und das bringt dann die Komplexität mit
rein. Heißt das, dass das einer der wichtigsten Skills für, sagen wir mal, Social Media Manager oder alle, die irgendwie was mit Social zu tun haben, aber auch für die Entscheider, ist zu verstehen, wie diese Plattformen sich entwickeln werden, also wie diese Algorithmen funktionieren.
Ja, also du hast ja dann, ne, also es war noch nie verkehrt, im Online-Marketing Fähigkeiten zu haben, um Dinge schnell antizipieren zu können. Das hat jetzt was mit Skills zu tun, aber auch mit Prozessen. Du hast natürlich immer dieses Thema, wo habe ich die Möglichkeit, First-Mover-Effekte zu heben, und Agilität ist an der Stelle nie verkehrt, ne? Die meisten Skills, die wir uns jetzt in den letzten Jahren angeeignet haben, kommen tatsächlich definitiv aus dem Thema Konzeption und Gestaltung. Wie muss ich ein Storyboard aufbauen? Wie mache ich ein Briefing für Creator? Wie müssen Influencer gebrieft werden? Wie kriege ich diesen Content irgendwie über ein Buyout raus? Also auf einem Detailgrad ganz, ganz viele Disziplinen, die auch ein Stück weit vermischen. Und die größte Herausforderung für uns im täglichen Arbeiten ist, dass wir beide Gehirnhälften gleichermaßen brauchen. Na, du brauchst die analytische, strategische, die Zahlen analysiert, die daraus Handlungsempfehlungen ableitet. Aber du brauchst genauso die andere, kreative Gehirnhälfte vermeintlich, um eine bessere Idee zu entwickeln als die Konkurrenz.
Aber das ist ja die gleiche Herausforderung, vor der auch Marketingentscheider, Marketingmanager stehen im Prinzip. Das heißt, sie müssen darüber nachdenken, in welche Kanäle gehe ich rein, welche Inhalte will ich überhaupt spielen und wie kann ich das Ganze dann halt eben auch machen. Ja. Und so meine Empfehlung da ist auch immer, guck dir den TikTok-Algorithmus an, schau an, also dieses Rabbit Hole, wo du irgendwie reingehst und auf einmal nach einer Stunde denkst, so, wo ist die Stunde hin? Ja, genau. Und dann wirst du verstehen, wo...
Deswegen zeigen die auch keine Zeit in der App an, ne? Also du siehst gar nicht, wie viel Zeit du in der App verbringst.
Drecksteil. Aber da werden alle anderen hingehen. Ja. Ich meine, die gucken sich das alle an und sagen, okay, scheiße, die haben das geschafft und dementsprechend, das wird diese Richtung sein. Und da also die Empfehlung dann auch, beschäftigt euch mit dem TikTok-Algorithmus, um zu verstehen, welche Inhalte auch Leute dazu bringen, nicht weiter zu scrollen.
Wir haben ja jetzt mehrere Kunden schon auf die Plattform gebracht und wir machen auch Workshops zu und wir sind natürlich auch dann, ne, so, ihr macht auch TikTok? Ja, wir machen auch TikTok. Wie funktioniert denn das Ganze? Und dann ist die erste Frage, hast du die App? Ja oder nein? Wenn da Nein steht, musst du dir sie installieren. Hast du schon mal einen TikTok erstellt? Blame me, ich habe auch 2 Jahre TikTok benutzt, ohne ein einziges Content-Piece zu erstellen. Aber wenn du das mal angefangen hast, ne, so, scheiße, ey, jetzt muss ich Videoschnitt und Voice-Over und Filter. Und es ist halt deutlich komplexer, als einfach ein Bild in eine Story zu posten. Ne? Du musst nicht nur den Knopf drücken, sondern musst dir echt wirklich auch inhaltlich Gedanken machen. So, man nennt sich das dann Transition, also wie steige ich ein mit dem Bild, wo überführe ich die Leute, wo kommt der Call to Action? Das hat sich in den letzten Monaten sehr stark verändert und wird nicht weniger komplex werden zukünftig.
Also klare Anforderungen an Leute, die Social Media operativ machen, Social Ads operativ machen oder halt eben auch die strategischen Entscheidungen da treffen. Beschäftigt euch damit und versteht, wie das ganze System funktioniert und vor allen Dingen auch, welche Prozessketten dahinter liegen, weil so ein 30-Sekunden-TikTok, das kann halt eben dich auch mal 1-2 Stunden Arbeit kosten, bis das Ding halt irgendwie gut ist.
Total, kann auch einen halben Tag kosten, ne?
Genau,
so, und es kann trotzdem floppen. Aber viele Unternehmen sagen dann so, ja, wir haben jetzt hier den Kinospot oder den Fernsehspot, und dann machen wir so einen Cutdown und dann, oh Wunder, hat nicht funktioniert. So, ja, mit Ansage, ne? Wir haben auf dem AdsCamp Lineup auch eine Case Study tatsächlich genau dazu. Wir nennen das halt so Social First Creation, ne? Also nicht das Wiederverwerten von irgendwelchen Sachen, die es schon mal gab und dann sich wundern, dass es nicht funktioniert, sondern wirklich kanalspezifisch anfangen, Inhalt aufzubauen. Das ist der Jan König von Oderlein und der spricht jetzt nicht über einen naheliegenden Fashion-E-Commerce-Case, sondern halt über GoDaddy. GoDaddy, okay. Da geht's halt um Hosting, da geht's um URLs. Also das ist jetzt nicht so das Thema, wo ich sage so, ah geil, da hole ich jetzt mal hier irgendwie den Fashion-Influencer rein, der irgendwie Inhalt macht und zeig irgendwie mal Schuhe aus einem anderen Blickwinkel und dann läuft der Hase, sondern es ist halt ein nicht greifbares physisches Produkt, sondern es ist eine Dienstleistung. Ne? Und das finde ich halt wiederum spannend. Und das zeichnet auch so ein Stück weit dann das AdsCamp aus, dass wir halt Leute mit Sachen auf die Bühne stellen, die halt vorher noch nie darüber gesprochen haben, so in der Form.
Du hast gerade diese Transition in die falsche Richtung quasi gerade schon mal abgewatscht und gesagt, macht das nicht. Also nehmt nicht euren Kinospot und macht einen 30-Sekunden da draus. Das ist Mist. Kann ich es andersrum machen? Kann ich hingehen und sagen, so, das, was bei TikTok funktioniert, das übertrage ich auf Insta, auf Meta, auf von mir aus auch LinkedIn oder bei Xing sogar, wenn ich ganz schmerzfrei bin?
Naja, rein pragmatisch gesehen funktioniert das. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt sagst, hey, keine Ahnung, ne, ich nehme den Spot und spiele den auch auf YouTube, ich fange an, irgendwie im Fernsehen damit zu arbeiten. Booking beispielsweise hat es in seiner letzten Kampagne sehr stark gemacht, ne, über Social First, dann in TV, gleiche Erzählweise. Wir haben halt in Social immer die Möglichkeit, und das ist auch für die vor uns liegende Zeit eigentlich extrem relevant, ich kann halt sehr schnell Entscheidungen treffen, ich kriege sehr schnell Resonanz auf das, was ich Leuten zeige. Gucken die sich das an, ja oder nein? Bis ich meine Marfo-Zahlen vom Fernsehspot habe, ist halt Q2 2023. Bei Social bin ich viel, viel schneller in der Situation, dass ich entscheiden kann. Social stellt zusätzlich die Anforderung, dass ich extrem kundenzentriert agiere, ne? Weniger meine Marke in den Vordergrund stelle, sondern wirklich gucke, welche Bedürfnisse, Problemstellungen, in welchem Kontext kann ich mein Produkt zeigen. Und definitiv sind das die besseren Spots, meiner Meinung nach. Und ich habe halt die Möglichkeit, relativ schnell zu testen, weil ich kaufe mir mal eine Reichweite von 100.000 Leuten ein. Ja, das kostet mich dann vielleicht 1.000 Euro, so, wenn es hochkommt. Und ich sehe halt, an welchem Punkt im Video steigen sie aus. Bleiben sie dran? Verstehen sie meine Botschaft? Was sind die Kommentare? Gibt es irgendwie Klickraten, die gut sind? Wie ist das Feedback auf meine Produkte? Und dadurch bekomme ich eine Geschwindigkeit in der Angebotskommunikation, in der Art und Weise, wie ich mich präsentiere. Und das können noch ganz, ganz viele Unternehmen für sich nutzen, weil das machen sie halt nicht. Also es ist so ein bisschen Laborsituation Social und dann übertragen in klassische Kanäle.
Du hast gerade zwei Stichwörter gesagt, die mich zur nächsten Frage bringen, nämlich zum einen die vor uns liegende Zeit und das Thema Geschwindigkeit. Ja. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Unternehmen gerade wie so das Kaninchen vor der Schlange sitzt und halt eben so, okay, da kommt irgendwas auf uns zu, wir wissen nicht, ob es wirklich kommt, wir wissen nicht, wenn ja, wie hart es kommt, wie groß es wird, wann es vorbei ist und was es tatsächlich für uns bedeutet. Also das Thema, ne, wir haben Rezession, wir haben Inflation, wir werden halt eben wahnsinnig hohe Zusatzkosten eventuell haben im Winter, was wie die private Kaufkraft angeht. Wir haben das Thema Supply Chain, also die Unternehmen wissen gar nicht, muss ich überhaupt Marketing machen, weil ich weiß gar nicht, ob ich Produkte habe, die ich verkaufen kann oder ausliefern kann. Ja. Verkaufen kann ich sie nur nicht ausliefern, wie auch immer. Thema Social ist ein Kanal, der wahnsinnig schnell reagieren, skalieren, aber runterfahren kann. So, was ist deine Empfehlung? Wie gehe ich damit jetzt um? Weil nicht zu werben ist jetzt vielleicht, oder sich einfach zu sagen, ich warte mal, wie das Kaninchen vor der Schlange weiter, ist vielleicht nicht.
Wir haben ja auch selber einen Podcast, über den wir dann da tatsächlich auch dieses Thema schon so ein bisschen aufbereitet haben und da sind wir auf einen spannenden Artikel vom Harvard Business Manager gestoßen, der halt analysiert hat nach 2008, welches Unternehmen ist wie aus der Krise rausgekommen. Und da war genau dieses Fahren auf Sicht, aber handlungsfähig bleiben, das Credo, dass die Unternehmen, die handlungsfähig waren in der Zeit, auch Sachen gemacht haben, nach der Krise deutlich stärker rausgekommen sind, als die Leute, die gar nichts gemacht haben, aber auch als die, die jetzt Vollgas gegeben haben und einfach geballert, weil ne, frisst halt Liquidität und am Ende muss man ja irgendwie einen langen Atem haben. Aber meiner Meinung nach ist es halt wichtig, agieren zu können. Wenn ich sehe, im Markt passiert was, dann habe ich einen Plan in der Tasche oder in der Schublade und dann habe ich eine Kommunikationsroute und sehe, ah okay, das sind die Pricings, die ich gehen kann, das sind die Produkte, die ich da habe. Nachfrage steigt dann doch vielleicht, ja. So, es ist ja eine sehr deutsche Art, sich sehr stark auf das Problem zu fokussieren und es aus allen Ecken zu beleuchten. Wir haben halt nur das Thema Geschwindigkeit Arbeit am Ende, vor allem in dem Punkt, dass Werbemittel, Routen, Pläne, Konzepte auch entwickelt werden müssen. Und wenn ich jetzt sage, hey, fuck, keine Ahnung, Ende November ist Black Friday und ich fange am, hier in Köln, ne, ich gehe am 11.11. gehe ich raus und merke, oh, Corona ist jetzt gar nicht so stark wie befürchtet. Ja, so, es gibt Auflagen, es gibt Maßnahmen, was auch alles vertretbar ist im Rahmen. Und vielleicht ist die Kaufkraft doch nicht so stark gesunken, weil die Leute sind draußen. Ich mache jetzt was zu Weihnachten oder zu Black Friday. Wenn ich das übers Knie breche, eine Woche vorher, das wird nicht funktionieren, weil ich halt vorbereitet sein muss. Ich brauche die Anzahl der Werbemittel, ich brauche Landingpages, ich muss mein Newsletter vorbereiten. Das zahlt ja alles irgendwo in einem Konstrukt aufeinander ein. Wenn ich diese Pläne jetzt mache und auch das Material shoote und jetzt die Ressourcen habe, die vielleicht, ne, genutzt werden können, dann verwende ich die halt jetzt, um Pläne zu machen und vorbereitet zu sein, um agieren zu können. Wenn ich das nicht mache, dann überholen mich andere vielleicht.
Ja, es ist ein ganz spannender Punkt. Diesen Artikel hatte ich ja auch gelesen. Und es ist halt, glaube ich, in Deutschland ist es einfach nur ein reines Übersetzungsproblem. Wir übersetzen Survival of the Fittest mit so, das ist der Überleben des Stärksten. Nee, aber Fitten ist Anpassen. Also ja, genau. So, und diese Anpassungsfähigkeit. Und dann hat er einfach zu sagen, so, wir gucken, wie die Entwicklung kommt und ich habe dann meine Variante A, B, C. So, ja. Und wenn ich merke, Black Friday geht voll durch die Decke, dann kann ich auch davon ausgehen, dass das Weihnachtsgeschäft jetzt auch keine Vollkatastrophe wird. Und dann sollte ich halt eben natürlich auch die Ressourcen auf dem Lager dafür haben irgendwie.
Ja, und ich habe halt irgendwie beispielsweise Plattformdiversifizierung, habe mir bis jetzt über TikTok keine Gedanken gemacht, kriege jetzt in diesem Podcast oder in diesem Video zu hören, hey, ist vielleicht eine günstige Alternative, habe ich aber vorher nicht angetestet. So ein Account muss freigegeben werden, das muss auch da ein Tracking implementiert werden. Ich brauche irgendwie ein Gefühl für, wie agiere ich auf der Plattform. Das kann ich nicht, also irgendwann habe ich ein Zeitthema. Dieses Zeitthema, dem kann man entgegenwirken, wenn ich halt eine Anpassung oder einen Plan habe. In welchen, also wir müssen in Szenarien denken. Kann ich für jede Situation einen Plan haben, aber ich kann Annahmen treffen, wie sich Dinge entwickeln. Und die muss man jetzt machen. Wenn ich die im Oktober oder November mache, ist es zu spät. Dann muss man gucken, wer dann sich am besten angepasst hat. Aber es werden wahrscheinlich wieder die kleinen, schnellen Unternehmen sein, ne? Und die großen gucken dann in die Röhre und sagen, ja, hätten wir mal.
Ja, und da dann halt eben die Szenarien machen, die Budgetplanung machen, engeres Controlling hatten wir damals auch in der ersten Corona-Phase gemacht, macht das Controlling viel engmaschiger, dass sobald ihr Abweichungen seht, sofort reingehen können und sagen, okay, müssen wir jetzt Sachen runterfahren, müssen wir Budget shiften, da sind auf einmal, ne, du merkst vielleicht jetzt nach dem Podcast oder Video, hast jetzt festgestellt, TikTok ist cool, testest es aus und es geht total durch die Decke und dann zu sagen, okay, dann mache ich halt einen Budget-Shift von Meta hin zu TikTok.
Ja, und Controlling am Ende oder seine Zahlen auch den Maßnahmen gegenüberordnen können, ist ja erstmal überhaupt die Handlungsfähigkeit zu haben, die Daten zu kennen. Dann kannst du auf ein Event wie das Adscamp kommen, weil du hast ja am Ende irgendwie einen Kompass und musst halt gucken, dass du den immer wieder einordest. Nur die Geschwindigkeit des Einordens musst du halt erhöhen. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, wir machen Business as usual und nächstes Jahr im November oder in einem Halbjahr oder in einem Quartal gucken wir wieder drauf, sondern du musst halt auf Wochenbasis sagen, so, was passiert gerade? Können wir agieren? Verlieren wir hier vielleicht die Handlungshoheit darauf? Und ja, deswegen ist, glaube ich, gerade jetzt in Q4 nicht nur das Adscamp, sondern alle Networking-Veranstaltungen, die es gibt, alle Konferenzen, alle Messen, sehr, sehr wichtig für jeden Einzelnen, der Entscheidungen treffen muss, um zu gucken, wo ist denn meine Kompassnadel gerade, ne? Also wie muss ich die justieren? Wo ist irgendwie mein Nordstern, an dem ich mich orientieren kann? Weil ich habe auch gerade das Gefühl, das ist so ein bisschen, ja, wir sitzen auf dem Schiff, machen jetzt alle mal ein bisschen Urlaub, dann kommen wir zurück und wissen, ja, wird eine vielleicht anstrengende Zeit, keine Ahnung, in welcher Ausprägung, aber bis das dann alles funktioniert, ne? Also sowas wie saisonale Effekte, Black Friday, Weihnachten, das wartet halt nicht, ne? Das findet dann halt statt und Amazon ist darauf vorbereitet.
Ja, obwohl sie ihre Lagerkapazitäten auch wieder runtergefahren haben, weil auch selbst ein Amazon hat jetzt gerade gemerkt, dass ja auch wir da so einen Rebound im stationären Handel dann auch irgendwie hatten.
Das ist ja irgendwie eine Tarierung der Corona-Effekte immer noch, ne? Wir haben ja irgendwie ganz viele Effekte, die gerade einfach dazu führen, welche Effekte muss ich irgendwie bedienen und auch bewerten. Deswegen haben wir auch bei der Adscamp-Agenda bewusst jetzt ein paar Talks noch nicht festgelegt im Juni, weil wir wissen, okay, wir wollen halt aktuell sein. Ne? Früher war das Adscamp immer im Mai zur F8, also zur Entwicklerkonferenz von Facebook, dass wir auf dem Event selber schon über das sprechen können, was Facebook angekündigt hat. Dann haben wir irgendwann angefangen, mehr Plattformen dazu zu nehmen und haben uns halt von diesem Timing gelöst, haben es dann ein Jahr digital gemacht, letztes Jahr nicht, weil ein Event letztes Jahr zu planen war sehr schwierig bis nicht möglich. Und jetzt nehmen wir den Ball halt wieder auf, bespielen alle Social-Plattformen, aber sind auch bewusst zu einem Zeitpunkt in den September gegangen, wo wir gesagt haben, wir können den Leuten noch was an die Hand geben und sie können es mitnehmen in ihre Unternehmen oder zu ihren Kunden und in die Umsetzung kommen. Weil wenn du jetzt ein Event irgendwie Mitte Oktober machst, das ist zu spät. Da sind Budgets fest, da sind vielleicht die Märkte schon ein Stück weit, ne, also das, ich brauche halt wahrscheinlich 4 bis 8 Wochen, um so Pläne für die Schublade zu machen, die dann auch umsetzbar sind. Und wenn ich sonst nur über Modelle spreche im Oktober, Oktober, dann habe ich vielleicht einen guten Januar.
Und dann noch ein letztes Thema auch zur Agenda und auch eben auch zu diesem Gesamtkontext. Wir haben ja auch gerade gesagt, du musst handlungsfähig sein. Du musst schnell Anpassungen treffen können. Voraussetzung, du hast valide Daten.
Ja, voll.
So, und das Thema Social Ads und Tracking war jetzt, sag ich mal, die letzten 1-2 Jahre nicht so komplett trivial. Gab's ja so die ein oder anderen Herausforderungen.
Ich glaube, alles, was Cookie-basiert ist, ist nicht trivial zu messen, ne? So, ja. Also alles, was jetzt irgendwo von diesen ganzen Veränderungen im Markt davon betroffen ist, birgt eine höhere Komplexität. Es ist halt nicht mehr so bequem wie früher, ne? Also ich mache die Maschine auf, guck, Facebook-Zahlen geil, alles geil. Ich mache jetzt Facebook oder TikTok auf und sehe, okay, ein paar Conversions sind drin, andere können nicht erfasst werden aufgrund von iOS und so. Das heißt, ich brauche mehr Systeme, in denen ich messe. Am Ende muss ich immer noch, und das war vorher auch schon die richtige Entscheidung, eine Quelle benennen, die mir die Wahrheit sagt und gucken, dass da sauber die Daten einlaufen. Oder ich muss anfangen, Hochrechnungen zu machen oder eigene Modelle zu entwickeln, dass ich sage, okay, ich gebe 10.000 Euro auf Meta aus und sehe etwas oder sehe etwas nicht. Ja. Ne, so. Es ist immer noch möglich, belegbar Maßnahmen zu fahren. Es ist nicht mehr einfach, indem man einfach sagt, oh, ich habe hier meine Tabelle und Facebook sagt mir, geilen Job gemacht. Der war auch vorher nicht so geil, ne? Also wenn wir uns über das Thema Attributionsmodelle unterhalten und so, dann schalten ja viele ab. Aber hätte man das vorher gemacht, hätte man jetzt auch eine saubere Basis, um sowas wie auf Meta zu bewerten. Und auch natürlich werden wir über das Thema Messbarkeit beim Adscamp sprechen, aber jetzt nicht in 5 Talks.
Es ist ein wahnsinnig relevantes und wie du auch sagst, so bei Attribution schalten viele ab, weil will man sich ungern mit beschäftigen zum Wohle der Plattform, die halt immer sagen,
so der Moment, das ist so ein Moment wie in der Mathe oder in der Physikvorlesung oder Schulstunde, so holt mal die Formelsammlung raus und macht, ne, so, das ist wirklich der Effekt auch in den Workshops oder auch gerade wenn wir so quarterly Business Reviews mit Kunden haben, so, ja lass doch mal über Attributionsmodelle und so, und das ist Hände und Füße und geh weg damit.
Nachvollziehbar, aber beschäftigt euch bitte trotzdem damit. Mhm. Großer Appell, weil es ist einfach wahnsinnig wichtig und wir sehen es nicht nur auf den Social-Plattformen, wir sehen es im SEA, bei Google Ads, Google Shopping, gleiche Thema. Google versucht ja auch immer mehr zu vereinnahmen, damit möglichst wenig Transparenz dann bei den Werbetreibenden dann landet und man sagen kann, hier, der Kauf kam durch uns.
Ja, am Ende ist es halt für jede Plattform geil zu sagen, der Kauf kam über uns, ne? Aber irgendwie, es wäre so einfach, wenn die Leute eine einfache Entscheidung treffen würden. Ne? Aber das ist ja genauso wie, du wirst Prospekte in den Briefkasten und merkst, oh, deine Aktionsware auf der Fläche dreht sich mehr. Ja, keine Ahnung, waren mehr Touristen in der Zeit da? Gab's irgendwie warmes Wetter? Keine Ahnung, was dazu geführt hat, dass die Leute in diesen Laden gehen und das Produkt kaufen. War es der Handzettel? Kann schon sein, aber vielleicht halt nur in einem Mühanteil.
So. Ja, ja, und die Anzahl der Variablen, die wir jetzt haben, einfach durch diese gravierenden externen Effekte, total, ist einfach nochmal wirklich exponentiell gewachsen und dementsprechend beschäftigt euch mit dem Thema Tracking, beschäftigt euch mit den Algorithmen, mit denen die Plattformen arbeiten, weil von denen seid ihr auch abhängig. Und dann, last but not least, macht Content, macht Ads, die wirklich sich komplett an den Nutzungsverhalten der Leute orientieren und nicht an dem unbedingt, was ihr unbedingt mal immer schon mal von euch geben wolltet.
Ja, Firmen scheitern daran, dass sie zu laut sind und zu gerne über sich selber sprechen. Facebook hat schon immer gesagt, wir machen People-Based Marketing. Nur die Unternehmen haben nicht verstanden, die Kundenseite und die Bedürfnisse in vernünftige Werbemittel zu, sondern hey, wir sind Award-Winning, wir haben hier den geilsten Preis, wir haben hier das beste Angebot. Das ist ja auch okay, ne? So, es ist einfach ein Wandel, der sich vollzieht. Der hat schon immer stattgefunden, der ist halt nur jetzt viel wichtiger als sonst. Und es ist halt eine geile Zeit auch für Unternehmen, die jetzt vielleicht gerade entscheiden, reinzugehen. Es ist so ein Umbruch da, ne? Also so First-Mover-Effekte von denen, denen es jetzt irgendwie 8 Jahre lang gut geht, die sind halt teilweise weg, weil die vielleicht auf Basis von Daten und Tracking einen Vorteil im Markt hatten. Du kannst halt jetzt nicht mehr ein Scheißprodukt an Mann oder Frau bringen, weil es einfach nicht mehr geht, wenn das Feedback ist, hey, Produkt ist scheiße oder kann nicht inszeniert werden oder die Creatives sind schlecht, ne? Also es ist ein guter Zeitpunkt auch für Unternehmen, die bis jetzt nicht am Start waren, wieder reinzugehen, die sich vielleicht gescheut haben vor diesem Thema. Thema Daten und Tracking. Und natürlich muss man am Ende auch sagen, die Unternehmen, die sich intensiv mit dem Thema Daten und Tracking beschäftigt haben, die laufen jetzt auf einem anderen Niveau und die sind halt anders unterwegs. Ne? So. Und dementsprechend sich mal mit Kunden beschäftigen. Ich meine, das Thema Marktforschung wird ja auch so belächelt. Aber holt euch doch die Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Ey, das ist halt so, ja, wir haben hier einen coolen Clip und wir verkaufen jetzt dieses Getränk und wir zeigen das irgendwie in einer coolen Atmosphäre. Oder wir haben Beispiel, wir haben eine coole Wundheilsalbe. Ja, okay, was zeigen wir jetzt? Wunden? Ist ja kein geiles Thema. Wir merken, ist bei Tattoo-Liebhabern beliebt. Ne, die Zielgruppe wollen wir nicht. Warum? So, jeder, keine Ahnung, dritte, vierte Deutsche hat ein Tattoo. Man verkauft denen die Salbe. Ja? Ja. Aber das ist halt, da sind Unternehmen immer noch Also sehr behäbig in der Adaption. Und je größer das Unternehmen ist, desto weniger sind sie in der Lage, das zu adaptieren. Wie man das machen kann, lernt man auf dem Ads.
Das war jetzt genug Adscamp-Pitch. Die Grundidee dahinter, ganz simpel, ja im Endeffekt auch so, ne, schau beim Algorithmus auch, geh zu TikTok und guck an, wer hat da Reichweite, welche Videos kriegen gravierende Reichweite, weil das ist das, worauf die Leute stehen. Gleiche Kundenbefragung. Wir hatten gestern ein Gespräch und da wurde halt eben auch gefragt so, ja, wie viele Kundeninterviews soll ich denn führen? Und da meinte die Kollegin nur so, ja, eins ist besser als null.
Man muss halt irgendwann mal anfangen, das Gespräch zu suchen. Ne? Wobei, da muss ich dir tatsächlich ein Stück weit widersprechen, weil natürlich muss ich verstehen, wie Distributionslogik und Inhalt auf TikTok, ne? Aber wenn ich jetzt als Marke anfange, ich mache jetzt ein Rap-Video, weil Rap-Videos, ne, so, also ja, das ist, ja, so, ne, das ist, führt halt sehr schnell zu diesem, ah ja, die haben das so gemacht, wir machen das jetzt genauso, und dann verlierst du halt Profil, dann wirst du unglaubwürdig, dann versuchst du dich so deinem aufgebauten Wertegerüst so ein bisschen zu entfernen, weil du jetzt irgendwas entsprechen musst, was irgendwie gut funktioniert. Das ist genauso wie dieses, ja, auf Instagram kriegen wir ja viele Likes, wenn wir Gewinnspiele machen, deswegen machen wir jetzt nur noch Gewinnspiele. Das führt teilweise in Sackgassen, Unternehmen da rauszuholen, wenn sie einmal in diese Sackgasse gelaufen sind, ist unser täglich Brot, aber nicht einfach.
Ja, ja, und wir kennen das halt eben auch von Content auf LinkedIn, der auf einmal immer emotionaler und mit immer schöneren Fotos kann, ja. Lassen wir das, wir driften ab. Ja. Also.
Mit Ansage, ich hab dir gesagt, eine halbe Stunde wird ambitioniert nach 2 Jahren sprechen.
Ja, ja, durchaus. Aber wir führen das gleich einfach fort, wenn wir machen die Kamera aus und trinken einfach nur noch Bier.
Das ist gut.
Und fassen einmal zusammen. Also, auf deine Social Agenda. Schau dir alle Kanäle genauer an. Schau dir alle Netzwerke genau an. Ja. Bereite dich darauf vor, dass du auf allen Netzwerken auch spielen kannst, damit du einfach auch nicht abgehängt wirst. Wenn du merkst, das Budget wird knapp, solltest du halt eben dein Tracking so sauber haben, dass du weißt, wo du dein Budget am besten allokieren kannst, am effizientesten ausgeben kannst. Und dann das Thema, du musst dich intensiv mit Kreation beschäftigen, also Inhalte machen, die zu der Plattform passen und zu den Usern auf der Plattform. Ja, so. Und dann das ganze Thema Tracking im Griff haben, damit du reaktionsfähig bist, weil wenn, sage ich mal, die Zeiten härter werden, dann solltest du halt eben die Budgeteffizienz steigern können. So.
Die Budgeteffizienz steigern, und du musst ja auch belegbar nach oben kommunizieren können, warum du gegebenenfalls mehr Geld brauchst. Ne? Das ist ja so dieses, oh, wir haben jetzt ein Jahresbudget von 150.000 Euro für Meta. Ja, und was ist das Budget, wenn es gut läuft? 150.000 Euro.
Dass du damit einfach auch puren Deckungsbeitrag produzieren kannst, sollte halt eben auch, und dieses Bewusstsein sollte dann auch irgendwie da sein.
Voll, ja. Betriebswirtschaftliche Grundlagen.
Sehr schön. Ja. Das ist die Zusammenfassung. Können wir an alle, die zuschauen oder zuhören, Rabatt raushauen? Es gibt noch Tickets, ne?
Nicht mehr viele. Also okay. Die Tickets gehen gut weg, einfach auch, weil die Leute danach lechzen, endlich sich wieder auszutauschen und das Thema Netzwerk und Netzwerkbildung und so in den Vordergrund.
Ich habe gehört, es gibt eine Vorabendveranstaltung, wo man auch ohne Ticket hingehen kann. Nur mal so für
das
Leute,
ist korrekt,
die eigentlich also, für die das zu nerdig ist wie mich, die gehen einfach nur zum Vorabend.
Generell ist es ja eine gute Idee, uns zu folgen auf allen relevanten Social-Kanälen, und dann erfahrt ihr auch, wann und wo dieses Event stattfindet. Und korrekt, da kann man auch hinkommen ohne Ticket.
Bin da.
10% gibt's für euch. Mit dem Rabattcode NerdsLoveAdscamp gibt's 10% auf Tickets. Im Widget oben links eingeben. Es sind, glaube ich, noch 30 Tickets da. So. Insgesamt planen wir mit 350 Leuten. Also, es wird knapp.
Sehr schön. Zeigt, wie relevant das Thema ist, weil andere Veranstaltungen hatten dann doch eher mehr Trouble, irgendwie die Hütte voll zu kriegen. Ich glaube, ihr habt echt einen guten Zeitpunkt abgepasst und finde das Thema auch wahnsinnig relevant, weil Q4 und 5 vor der Tür stehen. Weil wer jetzt sich fragt, hey, was meint der mit Q5? Einfach mal, E-Commerce Q5. Nach Weihnachten geht's los.
Ja. Und wir haben halt auch wieder viele Wiederholungstäter, ne? Also, wir werden ja nicht umsonst auch so ein Stück weit das Klassentreffen dieser Branche Bubble genannt. Von daher haben wir einfach viele Leute, die Bock haben, die wissen, was auf sie zukommt, und es wird geil. Also wir haben Bock. Agenda ist cool, Event Location ist cool, Vorabend-Event wird super. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen die Aufzeichnung auch im Nachgang, um den ganzen Input zu verarbeiten. Ja, und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr machen.
Und Köln ist ja eben eine Reise wert, also insofern...
Ja, ist die Demexco-Woche, ne? Also wenn Leute sowieso zur Demexco kommen, ihr habt einen Stand auf der Demexco, man kann euch dort besuchen, dann ist es vielleicht ratsam, Sonntag anzureisen, Vorabend-Event, Montag Adscamp, Dienstag Coworken bei Morefire oder bei den Nerds, Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch ist noch OM-Club, so, das ist, kann eine gute Woche werden, so.
Also insofern, tatsächlich nicht abgesprochen, aber ernst gemeint, also wenn ihr Montag auf Adscamp kommt und Dienstag noch in Köln bleibt, um Mittwoch und Donnerstag auf die Demexco zu gehen, sagt mal Bescheid. Wir sind hier im Büro, schaut vorbei, wir machen auch ein kleines Event hier. Also insofern einfach mal kurz Hallo sagen, kein Thema. Und dann sehen wir uns auf einer dieser Veranstaltungen. Jan, es war mir ein Fest, dass wir uns mal wieder live gesehen haben. Es ist schon viel zu lange her gewesen, und dann in diesem Sinne, cheers.
Cheers.
Viel Spaß bei der Umsetzung, abonnieren auf YouTube und den Podcast nicht vergessen, und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.